Ihr dürft natürlich jetzt auch noch SMS schicken und wenn euch zwischendurch eine Frage kommt, natürlich auch. Und wenn es natürlich dann den Zeitrahmen übersteigt oder so, dann müssen wir irgendwann Schluss machen. Aber ruhig mehr schreiben als irgendwie wenig. Das kann auch sehr kritisch sein, keine Frage. Also es muss jetzt nicht irgendwie politisch korrekt sein irgendwie so, ja?
Ihr könnt euch natürlich immer was zum Trinken holen, wenn ihr wollt, also keine Hemmung. Also wir steigen mal mit ein mit der Frage. Dieser Bildschirmschoner macht mich noch wahnsinnig. So. Was fragst du Jesus, wenn du vor ihm stehst?
Ich muss mal ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, ob das für jeden verständlich ist. Also ich weiß auch nicht, ob ich die richtige Frage richtig verstehe. Also die Frage deute ich mal so, dass gemeint ist, irgendwann mal, vermutlich wie jeder Mensch, werde ich sterben. Also vermutlich ist ein Quatsch. Also ich werde irgendwann sterben. Und Menschen, die an Jesus glauben, glauben, dass sie dann nicht irgendwie ins Nirvana gehen oder plötzlich weg sind oder sich alles auflöst oder sonst irgendwas, sondern dass sie dahin kommen, wo Jesus jetzt ist, beziehungsweise in der Bibel wird das manchmal Himmel genannt. Das ist immer die Frage, was man sich dann darunter vorstellt. Aber mal abgesehen von dem, was der Himmel ist, also wenn ich dann tatsächlich bei Jesus bin oder ihm in die Augen schauen kann, was ich ihn fragen würde, oder? Ich glaube, ich würde ihn fragen, warum das Leben auf dieser Welt so wahnsinnig kompliziert ist und warum es so viel unglaublich krasse Scheißsituationen gibt. Warum viele Menschen so kaputt sind und warum er das so zugelassen hat und warum... Ich glaube, das würde ich ihn vielleicht als erstes fragen. Ich weiß es nicht. Das sind so Gedanken, die mich gerade ziemlich mitnehmen, wenn ich Leute sehe, die einfach super kaputt sind und fertig sind mit Drogen und sonst was. Oder und gerade Kinder auch, dann denke ich mir, hey, das kann nicht sein. Oder ich lese in der Zeitung, was weiß ich, da hat jemand ein zweijähriges Kind tot geprügelt, weil es nicht eingeschlafen ist. Das sind dann so, aber das ist gerade das, was ich jetzt im Moment ihn fragen würde. Vielleicht sieht es dann alles ganz anders aus, weil ich ganz andere Fragen habe oder so. Oder die Fragen sind dann plötzlich gar nicht mehr so wichtig oder ich weiß es nicht.
Okay, da wir jetzt gerade bei Jesus sind, gibt es eine Frage dazu. Und zwar, wo liegt der genaue Unterschied zwischen Gott und Jesus? Denn Gott und Jesus werden oft als eine Person dargestellt. Danke schon mal für die Antwort.
Ja, das ist eine total berechtigte Frage, weil das ist schon komisch, ne? Da betet irgendwie jemand, also redet mit Gott und dann sagt er mal Jesus, mal Gott. Es gibt dann sogar noch andere, die sagen dann, im gleichen Atemzug noch Heiliger Geist. Also Christen glauben an einen Gott. Das ist definitiv so. Es gibt ein Missverständnis. Manchmal meinen Muslime, dass Christen an drei Götter glauben. Das stimmt nicht. Und dieser eine Gott hat es anscheinend für nötig gehalten, sich Menschen auf drei verschiedene Arten und Weisen zu zeigen. Und deswegen redet man davon, dass Gott Vater, also dass es irgendwie Gott im Himmel ein Vater ist oder Schöpfer, dass es Gott Jesus gibt und dass es Gott den Heiligen Geist gibt. Aber man kann sich das so vorstellen, als wenn Gott sozusagen, das ist natürlich ein Bild, was hinkt, aber Gott drei Masken hat sozusagen, mit denen er sich Menschen zeigt oder mit Menschen Kontakt aufnimmt. Und das ist manchmal der Jesus und manchmal der Heilige Geist, wobei das jetzt die Frage ist, was ist es, aber und manchmal eben Gott. Letztendlich, wenn ich mit Gott rede, kann ich ihn so oder so anreden, weil er weiß eh, dass ich ihn meine. Und dann ist es relativ egal. Vielleicht war es für uns Menschen einfacher, uns vorzustellen, also man sagt ja auch, Jesus ist Gottes Sohn und das ist insofern richtig, weil wir können uns ja nicht vorstellen, dass irgendwie Jesus geboren ist auf dieser Welt und Gott war, aber dann irgendwie trotzdem mit Gott redet. Also es ist irgendwie komisch, weil wie kann der dann eins sein? Also dann sind doch zwei Personen, dann sitzt da oben Gott und Jesus ist hier unten. Das ist aber unser menschliches Denken, weil wir Menschen können nur an einer Stelle sein, aber Gott kann überall sein. Das heißt, und Gott kann auch mit sich selber reden. Das machen wir Menschen übrigens auch manchmal, dass wir Selbstgespräche führen. Also Christen glauben, dass Gott ein Gott ist und dass Jesus... Wir nennen ihn Gottes Sohn, aber wir meinen damit nicht, dass es ein von ihm unabhängiger Sohn ist, der jetzt irgendwas anderes macht, sondern eigentlich, weil Jesus eben geboren ist und ein Kind geboren wurde und das war ein Sohn, deswegen diese Redeweise. Aber dass Jesus auf dieser Welt gelebt hat, heißt für einen Christen, Gott hat auf dieser Welt gelebt und nicht nur Gott hat hier gelebt, sondern Gott ist sogar hier gestorben auf dieser Welt, ist umgebracht worden von den Menschen, weil sie ihn nicht verstanden haben. Weiß ich, ob das so ein bisschen das beantwortet. Wenn nicht. Also wenn nicht, nochmal eine SMS schicken oder so. Jetzt bin ich ja völlig verwirrt. Nee.
Wie kann heutzutage ein moderner Christ seinen Glauben in dem meist hektischen Alltag einbinden?
Ja, also zunächst mal ist das Leben hektisch und wenn man nicht aufpasst, frisst das Leben einen auf. Also es gibt Menschen, und das nennt man dann Burnout, die mit dieser hektischen und ruhelosen, rastlosen Art in unserer heutigen Zeit ganz, ganz schwer zurechtkommen. Immer mehr Menschen haben psychische Probleme, auf zum Beispiel auf der Arbeit, landen in einem Burnout, gehen zum Psychologen oder zum Arzt, weil sie sagen, es packen sie nicht mehr. Also so ist das Leben und ich glaube, zunächst mal ist es wichtig für jeden Menschen, dass er lernt, so einen ausgeglichenen oder so ein, ja, also ein Leben zu führen, wo es ein gutes Mittelmaß zwischen Hektik im Alltag gibt und dann wieder Zeiten, wo man einfach abschalten kann und zur Ruhe kommt. Und das heißt sicherlich nicht nur sich vor den Fernseher setzen und irgendwie irgendeine planlose Sendung anzugucken, weil das auch nicht unbedingt immer sehr entspannt ist. Ich weiß nicht, wenn du dann ins Bett gehst, also manchmal hat man irgendwas gesehen und geht dann ins Bett und ist überhaupt nicht entspannt. Also vielleicht wäre es besser, irgendwie ein bisschen chillige Musik aufzulegen und einfach mal die Augen zu schließen, gar nichts zu machen. Also das ist mal generell für jeden Menschen. Wenn es jetzt darum geht, irgendwie Glauben zu leben oder also moderner Christ stand da irgendwie drin, ne? Ich würde sagen, es wäre falsch, irgendwie zu sagen, unsere Welt ist ganz böse und schlimm, weil die ist so hektisch, ganz schlimm oder so. Das ist ein totaler Quatsch. Ich versuche dieses hektische Leben einfach mit meinem Glauben, also den irgendwie da einzubinden. Das heißt, ich bin morgens irgendwie hektisch unterwegs und ich rede aber, während ich mich irgendwie in der Straßenbahn bin oder auf dem Fahrrad oder so, rede ich mit Gott und sage, hey, heute ist das und das und das. Danke, dass du irgendwie dabei bist und weißt, dass es irgendwie gerade ein bisschen stressig ist alles. Also ich baue ihn damit ein, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtig, eben runterzukommen und andere Momente zu haben. Bei mir ist es zurzeit so, dass ich es total genieße und es immer wieder einbaue, einfach Zeiten auch mit meiner Family zu haben, mit meinen Kindern zu haben. Müsste ich noch öfters tun, aber das sind so Punkte, wo ich in aller Regel runterkommen kann. Also manchmal regen die einen natürlich auch auf. Klar, also manchmal ist das ein bisschen schwierig, aber was weiß ich, mit meinem Sohn Eisenbahn oder Auto zu spielen oder sonst irgendwas, da komme ich runter. Und dann aber zu wissen, Gott ist auch da dabei. Und da rede ich auch immer wieder mit Gott, in Gedanken oder laut oder also so würde ich sagen. Und natürlich immer wieder, für Christen ist immer wieder auch Inspiration von Gott zu bekommen. Das heißt, auch mal in der Bibel einen Abschnitt zu lesen. Das entspannt übrigens auch. Also nicht irgendwie alles Fernsehen und Musik und so, sondern einfach mal ganz ruhig oder einfach mal die Bibel aufschlagen, mal so einen Abschnitt lesen, sich wundern, was da drin steht, vielleicht nicht verstehen, aber ich glaube, dass es auch einem hilft, einfach abzuschalten. Und natürlich die Dinge, die stressig sind oder die hektisch sind oder die einfach Gott zu sagen, Gott, ich pack das heute nicht, meine Güte, mit meinem Kollegen, der so nervig ist und einfach das Gott erzählen und dann, ich glaube, ich erlebe das so, dass dann die Dinge gar nicht mehr so schlimm sind, wie man sie erst gedacht hat, dass sie sind.
Okay. Dann ein ganz anderes Thema. Warum kein Sex vor der Ehe, auch wenn ich meinen Partner heiraten will? Wenn wir es nicht schaffen, verzeiht uns Gott.
Also ich will mal hinten anfangen. Über Gott wird in der Bibel ausgesagt, dass also die meisten Aussagen über Gott in der Bibel sind, dass Gott barmherzig ist, dass er unendlich gut ist, dass er gnädig ist bis zum Abwinken, also ewig gnädig ist, steht da drin. Und das ist die Aussage, die am allermeisten über Gott in der Bibel vorkommt. Das bedeutet, egal was ein Mensch für Dinge tut, die er selber vielleicht als falsch empfindet oder die Gott als falsch empfindet, in der Bibel wird es dann oft Sünde genannt oder Schuld, egal was ich für Fehltritte in meinem Leben mache, Gott vergibt mir, wenn es mir leid tut, alles. Das ist manchmal schwer zu verstehen, wenn es um Dinge geht, die wirklich krass sind. Manche so kleine Dinge, da können wir uns das vorstellen, oh, ich habe mein Freund oder meine Freundin oder mein Kollegen oder was weiß ich, irgendwie ein bisschen angeflunkert, Unwahrheit gesagt, das wird schon Gott und so, ne? Wir werten da, Gott wertet da nicht, wenn Leute da sind, also zum Beispiel die Jungs, die diesen Dominik Brunner totgeschlagen haben, das ist ja gestern wieder in der Presse gewesen, wenn es denen leid tut und sie sagen, Gott, es tut mir echt leid, es war echt scheiße, ich bin durchgedreht, das war ein Mist, Gott würde das natürlich vergeben, gar keine Frage. Das ändert dann nichts an der Konsequenz, die hier dann das Gericht spricht oder so, ne? Das ist ganz klar. Aber Gott ist endlos barmherzig. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Wenn es um Sexualität geht, würde ich sagen, dass Christen ein Problem haben, dass sie über dieses Thema mehr als alles andere reden. Aber in der heutigen Zeit wird natürlich darüber generell mehr als alles andere geredet. Also unsere ganze Gesellschaft ist ja sexualisiert. Das Problem ist nur, dass Christen meistens sehr negativ darüber reden und nicht begreifen, dass es eigentlich ein unglaubliches Geschenk ist, Sexualität, die Gott uns gegeben hat. Die Frage ist natürlich, wie man das lebt. Jetzt war irgendwie die Frage, wie war das nochmal? Warum kein Sex vor der Ehe? Ich weiß gar nicht, wo du das her hast. Nein. Also,
warum kein Sex vor der Ehe, auch wenn ich meinen
Partner... Genau, auch wenn ich meinen Partner heiraten will. Also, das stimmt schon, dass in der Bibel über Sexualität anders gedacht wird wie in unserer heutigen Gesellschaft. In unserer heutigen Gesellschaft ist ganz normal, man verliebt sich, man verbringt vielleicht den ersten Abend zusammen und geht miteinander ins Bett und so. Viele wissen, dass das dann irgendwie oft doch nicht so ganz der Brüller ist. Vor allem, wenn man dann ein paar Wochen später sich dann wieder trennt und denkt, so ein Scheiß. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute auch so tun, als sei das alles gar kein Problem. Also nach außen hin, aber nach innen, dass dann doch viele Verletzungen mit sich bringt. Insofern ist es ganz interessant, dass Gott in der Bibel sagt, oder Aussagen von Gott in der Bibel gibt, dass es, dass man aufpassen soll mit Sexualität und dass es einen Rahmen gibt, wo Sexualität einfach geschützt ist. Ich will es mal so sagen, ich will es mal positiv formulieren. Und natürlich ist dann der Rahmen geschützt, wenn die beiden sagen, wir möchten das miteinander versuchen und ich werde es dir versprechen, dass ich bei dir bleibe und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit unsere Beziehung nicht mehr auseinandergeht. Ich habe gestern war gestern auf einer Hochzeit dabei und es ist ja immer sehr rührig, wenn Leute das dann in so einem Eheversprechen sagen oder der Pfarrer sagt das und dann sagen sie, ja, ich will oder so. Viele Leute leben das ja gar nicht. Also wenn ich merke, es sind echt schwierig in der Beziehung und dass ich dann sage, und dann gehe ich halt, wenn wir nicht mehr zurechtkommen, zu einem Ehetherapeuten und ich will wirklich dran arbeiten, nicht erst in 10 Jahren, wenn eh schon alles am Arsch ist, dann kann man auch nichts mehr retten, ne? Sondern gleich am Anfang, dass man sagt, ich baue eine gute, feste Beziehung mit dir auf da. Und wenn so ein Rahmen quasi da ist, dann ist natürlich die Beziehung sicher oder sicherer, als wenn alles nur so, naja, vielleicht lieben wir uns oder nicht oder ich weiß nicht so genau. Und dann ist das auch ein Rahmen, wo ich nochmal ganz anders Sexualität erleben kann. Ich glaube, dass die Menschen von heute immer drauf aus sind, den neuesten sexuellen Kick zu haben. Und das verspricht natürlich ein anderer Partner irgendwie, dass er noch geiler ist wie der andere oder so. Aber ich erlebe das, also ich bin jetzt seit 12,5 Jahren verheiratet und ich erlebe, dass Sexualität nochmal eine ganz andere Dimension haben kann als alles, was man irgendwie so im Fernsehen oder in irgendwelchen Magazinen irgendwie liest. Dass es viel tiefer werden kann, wenn da eine sichere, ein sicherer Rahmen ist. Und ich glaube, aus dem Grund steht das in der Bibel. Aber ich bin dagegen, dass Christen irgendwie anfangen, andere Leute zu sagen, du musst so und so leben, sondern ich sag, schau dir mal an, wie Gott in der Bibel über Sexualität redet und dann guck mal, was das mit dir macht. Und wenn du dir schwer damit tust, weil du merkst, ich lebe das und Gott sagt was ganz anderes, dann lass es mal an dich ran. Und dann überleg, wie du das vielleicht leben könntest, was da in der Bibel steht. Aber ich habe aufgehört, irgendwie Leuten zu sagen, wo ganz schlimm irgendwie, oh, du schläfst mit deiner Freundin zusammen und ganz furchtbar und Gott findet, das ist ein Druck und das hilft überhaupt gar niemandem. Also wenn du sagst, ich habe erkannt, in der Bibel sagt Gott, wir sollen mit Sexualität sehr vorsichtig umgehen. Es ist gut, wenn ein fester Rahmen ist. Ich möchte meinem Partner das versprochen haben. Und jetzt ist ja die Frage, Ehe oder nicht Ehe. Also wir leben gerade in der Gesellschaft, ich weiß nicht, ob mir das auffällt, wo der Staat diese Grenze zwischen verheiratet und nicht verheiratet völlig aufweicht. Ne? Der Staat erlaubt den Kirchen, Leute zu trauen, also zu segnen sozusagen, auch wenn sie nicht standesamtlich verheiratet sind. Es ist tatsächlich so. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist da die Grenze? Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass ich sage, nicht irgendwie gesetzlich so und so, keine Ahnung, das und die Zeremonie, das und das Standesamt, sondern dass ich sagen würde, auf jeden Fall fester Rahmen, Ehe, würde ich schon sagen. Es ist wichtig, dass man das nicht nur privat miteinander ausmacht, so, oh, ab heute sind wir verheiratet, aber keiner weiß es oder so. Das ist natürlich klar, irgendwie, dann sagt ihr, hey, wo ist denn deine Freundin? Das ist gar nicht meine Freundin, wir sind schon verheiratet. Also, ihr merkt schon, das wäre irgendwie blöd. Also ich mache Leuten Mut, einfach zu sagen, hey, schaut, dass Sexualität von Gott verstanden in einen sicheren Rahmen reinpasst, aber setz dich selber damit auseinander. Ich will dich da nicht unter Druck setzen. Was hilft es, wenn jemand irgendwie sagt, oh, ich warte bis zur Ehe mit Sex oder so, aber kann mit Gott gar nichts anfangen? Das bringt ihm überhaupt nichts. Also ich muss verstehen, warum Gott das irgendwie gut findet. Und wenn ich Gott kennenlerne und eine Beziehung zu ihm bekomme, dann macht es auch Sinn zu sagen, okay, an der Stelle gucke ich auch mal, was Gott denkt. Das ist mal so mein Statement. Wobei ich sagen muss, ich habe mich da, glaube ich, in den letzten Jahren ziemlich verändert. Ich hätte das vor 5 Jahren anders gesagt, glaube ich.
Genau. Die nächste Frage ist, wie kann man die Evolutionstheorie mit der Bibel vereinbaren?
Also die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch. Es wäre falsch, irgendwie zu sagen, in der Bibel stehen wissenschaftliche Erkenntnisse darüber drin, wie die Welt entstanden ist. Von daher ist es sehr schwierig zu sagen, die Evolution, das sind ja Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, setzt sich jetzt sozusagen gegenüber dem, was in der Bibel steht. Und genau, sagt dann, okay, da steht drin, irgendwie, das waren 6 Tage, in dem die Welt erschaffen wurde. Das ist ja für uns heute sehr schwer vorstellbar. Und irgendwie die Evolution sagt irgendwie Millionen, Abermillionen Jahre. Also es wäre ein bisschen ein falscher Vergleich, wenn man das so 1:1 gegeneinander stellt. Ich würde mal so damit umgehen, es gibt viele ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, die Evolutionslehre ist eine Theorie, wie die Welt entstanden sein kann. Es gibt viele Dinge, die wir nicht so einfach wegreden können, wo wir nicht einfach sagen können, war überhaupt nicht so, und sondern in der Forschung sind einfach Dinge, die darauf hinweisen, dass so eine Evolution sein, also gewesen sein könnte. Also es gibt viele Wissenschaftler, die bewusst sagen eben, das will ich damit verdeutlichen, es ist nicht bewiesen. Ich kann nicht Millionen Jahre zurückgehen. Und für mich ist eigentlich diese Frage für den Glauben gar nicht so wichtig, weil ich sage, eigentlich geht es nicht darum, wahr zu halten, ob jetzt die Evolutionstheorie stimmt. Da gibt es übrigens 100 Millionen verschiedene Versionen, wie das irgendwie entstanden ist. Oder ob es jetzt stimmt, was in der Bibel steht, dass quasi Gott in 6 Tagen die Welt geschaffen hat. Für mich ist die Frage vielmehr, wenn ich Gott kennenlerne und im Alltag erlebe, dann merke ich, das ist ein Gott, der ist krass drauf, der kann alles. Also der Gott, an den ich glaube, der hat meine Frau vor 2 Jahren gerettet, nicht zu sterben bei der Geburt, wo der Arzt gesagt hat, da haben sie aber richtig, richtig Glück gehabt. Das hätte auch echt ins Auge gehen können. Es gibt viele Frauen, die dabei gestorben sind bei so einer Geburt. Das sind ganz unglaubliche Dinge, um genau diesen Tag, wo das war, um diese Stunde, wo das war, passiert. Dass ich sage, Gott ist so krass, wenn er solche Dinge kann, kann ich mir auch vorstellen, dass er einfach sagt, die Welt soll entstehen und dann entsteht sie halt. Also ich glaube damit, dass Gott heute noch Wunder tut und dass er früher auch die Fähigkeit hatte, das zu tun. Von daher ist es, glaube ich, eine Beziehungssache. Wenn ich Gott besser kennenlerne, kann ich auch anfangen, mir vorzustellen, dass er die Welt einfach so gemacht hat. Wobei ich natürlich verstehe, dass jemand ein wissenschaftlich denkender Mensch, der vielleicht auch sowas also als seinen Beruf macht, dass es für den sehr schwierig ist, weil viele Beweisführungen heute laufen ja von diesem Gedanken her, dass die Welt so entstanden ist. Von daher würde ich jetzt auch niemanden irgendwie sagen, du kannst kein Christ sein, wenn du die Evolutionstheorie glaubst. Ich selber tue dich sehr schwer damit, weil es sehr viele Dinge gibt, die wirklich schwer zu erklären sind mit der Evolutionstheorie. Weil die Welt so wahnsinnig komplex ist, so unglaublich komplex ist. Im Grunde genommen wissen wir Menschen so wenig von dem ganzen Weltall. Und die Evolutionstheorie, an vielen Stellen ist es sehr schwierig. Aber ich habe einen Freund, der ist Pfarrer, und mit dem habe ich Zivildienst gemacht. Und der hat schon immer gesagt, für ihn ist das ganz klar, die Welt hat sich entwickelt und Gott hat es irgendwie angestoßen. Ich muss mit denen noch nicht streiten, was soll denn der Quatsch? Also es gibt viel wichtigere Dinge als irgendwie sowas. Aber ich persönlich, wenn mich jemand fragen würde, würde sagen, nö, der Gott, an den ich glaube, der ist so groß, wenn er sagt, die Welt soll heute aufhören, dann hört sie auf. Und wenn er gesagt hat, gestern sie fängt an, dann fängt sie an. Genau. Aber es klingt vielleicht auch ein bisschen naiv, das kann schon sein. Aber mir ist lieber, ich habe eine naive Beziehung zu Gott, als dass ich mit meinem Kopf versuche, alles zu erklären, weil das kann ich so und so nicht.
Genau, und die nächste Frage bezieht sich auf die erste Frage. Die war, was willst du Jesus fragen, wenn du vor ihm stehst? Woher nimmst du die Gewissheit, dass du irgendwann vor Jesus stehst, beziehungsweise es ihn überhaupt gibt?
Ja, das ist schwierig, ne? Also die Gewissheit, dass es Gott gibt, das wäre so die erste Frage. Das kann man nicht beweisen. Und ich glaube, alle Leute, die hier jetzt sitzen und sagen, ich glaube an Gott, das sind Leute, die das nicht theoretisch glauben, sie die an irgendeiner Stelle im Leben gespürt haben, erlebt haben, irgendwas ist passiert, wo sie denken, ihn gibt's doch. Aber das passiert natürlich nur dann, wenn ich auch anfange damit zu rechnen. Also wenn ich sage, okay, es könnte Gott geben, ich will mal darüber nachdenken. Oder dass ich sage, Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich das doch irgendwie begreifen. Man kann das nicht beweisen. Und ich glaube, dass eine Welt tatsächlich erklärbar ist ohne Gott. An manchen Stellen, wie gesagt, wird das nicht so ganz einfach. Wir haben eben Evolutionstheorie gehabt. Aber man kann sich die Welt auch vorstellen ohne Gott. Ich finde, dann sind wir aber auf einem extrem, wie soll ich sagen, also dann ist das Leben kein Spaß. Also dann ist es wirklich ein sehr, sehr trauriges Dasein hier. Für uns natürlich sehr easy, weil uns geht's gut. Aber wir sind nur ein ganz kleiner Prozentteil der Weltbevölkerung. Also für mich ist es so, dass ich einfach sage, lass dich drauf ein. Wenn du das nicht kapierst oder begreifst oder auch nicht spürst, dass Gott da ist, dann sag, dann rede mit Gott. Sag ihm, hey Gott, wenn es dich gibt, ich will dich erleben im Alltag. Ich will echt mal davon ausgehen. Und ich erzähle dir jetzt Sachen aus meinem Leben und Probleme, die ich habe, und dann veränder du was. Und ich glaube, dass Gott dann was tun wird. In diese Richtung würde ich dir Mut machen, wenn du es nicht glauben kannst. Red mit Gott, red mit Jesus. Und ich bin mir sicher, es wird sich was verändern. Natürlich musst du auch offen sein. Jemand, der endlos kritisch ist und sagt, oh, das ist was passiert, aber das war Zufall. Okay, ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Aber genau, das war die eine Stelle von der Frage. Und das andere, was war das noch? Ach, wie ich sicher sein kann, dass ich dann bei Gott bin. Also wenn es Jesus gibt, wenn er definitiv da ist, wenn er real ist, genau, die Gewissheit, warum ich dann, wenn ich sterbe, bei Gott bin, bei Jesus bin, das hat damit zu tun, dass dass in der Bibel die Aussage gibt, wer an Jesus glaubt und ihm vertraut, eine Beziehung zu ihm hat, dass der in der Bibel steht dann, gerettet ist. Gerettet meint quasi für immer mit Gott zusammen sein kann. Hier auf dieser Welt schon und auch in Ewigkeit, also wenn er mal stirbt. Und das ist der Grund, warum ich mir sicher bin. Also wenn Jesus sozusagen sich denken würde, naja, schauen wir mal, ob der Klaus mal zu mir da im Himmel und so. Ich weiß nicht, also dann würde er, glaube ich, anders mit mir umgehen. Also so wie ich ihn erlebe, ist er eigentlich, also hat er eine ganz gute Beziehung zu mir. Und ich würde nicht verstehen, warum er dann am Ende des Lebens sagt, pass mal auf, das war jetzt alles fake und ich habe jetzt keinen Bock auf dich. Also das wäre ja unecht. Ich glaube, Gott ist ein ehrlicher Gott, der mir auch sagt, wenn es ein Problem mit in der Beziehung geben würde. Das passiert immer wieder, sagt Klaus, du an der Stelle, das hat mir überhaupt nicht getaugt, da warst du lieblos zu deinen Kindern oder zu deiner Frau oder zu deinem, wem auch immer. Klär das mal. Also so ist Gott. Und weil ich erlebe, dass er so mit mir redet und mir Dinge klar macht, vertraue ich darauf, dass er mich, wenn ich mal sterbe, auch nicht fallen lässt. Es ist übrigens interessant, dass Forscher herausgefunden haben, dass Menschen, Christen, die an Jesus glauben, die Menschen sind, die am relaxedesten sterben können. Das ist anscheinend so. Die am einfachsten, was heißt einfach, es ist schwierig, sterben ist immer scheiße, keine Frage. Aber die am entspanntesten sein können, weil sie einen Ausblick haben, weil sie nicht eine Ungewissheit haben. Und anscheinend, ich habe das ja noch nicht erlebt, ich bin noch nicht gestorben. Aber anscheinend ist es so, dass Menschen in dieser Minute, wo sie sterben, wenn sie an Jesus glauben, irgendwie nochmal einen Einblick hinter die Kulissen haben, dass sie noch sicherer werden in das, was sie glauben. Das ist sehr interessant. Mein Opa, der ist gestorben, der war auch Christ und der ist an einem Herzinfarkt gestorben. Ich kann mir was Schöneres vorstellen, als so zu sterben. Das muss sehr blöd gewesen sein. Aber der war sich so sicher, dass er bei Jesus ankommt, dass er in dieser letzten Minute meinen Eltern gesagt hat, also meine Eltern, ich weiß nicht, manche wissen das, ich bin in Japan aufgewachsen und meine Eltern waren, also mein Vater war Pastor in Japan, hat also Japanern sozusagen den christlichen Glauben vermittelt. Kann man jetzt darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber das war so sein Ding. Und mein Großvater hat quasi in dieser Minute, wo er gestorben ist, nicht mehr an sich gedacht oder an irgendwie, oh, was wird nach dem Tod sein, sondern seine letzte Statement war, hier, mein Vater war nicht dabei, sondern mein Onkel, hat meinem Onkel gesagt, und sagt den Japanern, der hat immer so, ne, wir waren die Japaner, sagt den Japanern, sie sollen für ihre Leute, für ihre Japaner weiterarbeiten. Also quasi so das Vermächtnis an meinen Vater, hey, das ist gut, dass du das mit den Japanern machst. Hey, in der letzten Sekunde, bevor du stirbst, wie kann das sein? Ich glaube, der war sich sehr sicher, dass er bei Jesus ankommen wird. Noch sicherer, wie wahrscheinlich ein ganzes Leben lang. So, dass er entspannt auf was anderes schauen konnte, als auf sich selber.
Okay. Dann haben wir jetzt die letzte Frage von per SMS. Also, wenn ihr noch was wissen wollt, müsst ihr es jetzt bald tun. Genau, und dann machen wir auch dann Schluss. Wie wichtig ist es, in der Bibel zu lesen und auch täglich zu lesen?
Das ist mein Thema. Ich bin, muss man dazu sagen, in einer Familie aufgewachsen, wo die Eltern Christen waren, denen das war das ganz wichtig, die haben das von klein auf beigebracht. Und ich habe so gelernt, du musst jeden Tag irgendwie einen Abschnitt in deiner Bibel lesen. Und da gibt's ein großes Problem in meinem Leben, weil ich bin ein Chaot. Und ich bin niemand, der regelmäßig Dinge machen kann. Das kann ich einfach nicht. Fragt mal meine Frau darüber. Das ist unmöglich. Die stellt mir schon morgens überhaupt gar kein Müsli-Schüsselchen, wenn der Hinweis sagt, ich weiß ja eh nicht, was du willst morgens. Also mal dies, mal das. Und wie. Es gibt so ganz, ganz wenig Dinge, die regelmäßig in meinem Leben passieren. Ich pack das einfach nicht. Und ich habe 30 Jahre lang in meinem Leben krampfhaft versucht, jeden Tag, möglichst noch zur selben Zeit, weil macht ja Sinn irgendwie, wenn man morgens aufsteht, hat man ja Zeit und so, jeden Tag an derselben, also zur selben Zeit irgendwie einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen, und ich bin verzweifelt, weil es passt zu meinem Leben nicht. Ich glaube, es ist ein totaler Quatsch zu sagen, du musst die Bibel lesen. Ich glaube, es ist wichtig, in der Bibel zu lesen, wenn du im Glauben mehr lernen willst. Ich habe Menschen kennengelernt, die 80 Jahre alt waren, also ein alter Opi, der gesagt hat, und heute, wenn ich in der Bibel lese, entdecke ich immer noch neue Sachen. Das ist so ähnlich wie bei meinem Mac, wenn ich den brauche, ja. Ich bin jetzt 15 Jahre Mac-User und ich entdecke immer wieder neue Sachen. Nein. Letzte so eine Tastenkombination. Oh, es gibt ja auch so ein, wie nennt sich das? Also, man kann auch nach hinten löschen. Also, es gibt, nach vorne löschen, meine ich. Also, quasi, das gibt's ja bei Windows, die Taste, ne? Die gibt's bei Mac nicht. Und, genau. Also, auf dem MacBook zumindest nicht. Und einfach die Function-Taste und löschen, dann geht's in die andere Richtung. Plötzlich so raus. Aber so ähnlich, glaube ich, ist das bei Gott. Wenn ich die Bibel lese, ja, es gibt keinen Zeitpunkt, wo ich nichts mehr dazulernen kann. Und wenn du mehr von Gott wissen willst, mehr über Jesus wissen willst, macht es Sinn, in der Bibel zu lesen. Und, wenn du so ein Typ bist wie ich, dann wirst du es regelmäßig nicht schaffen. Vergiss es, gib's gleich auf. Dann würde ich dir, also ich bin so ein Typ, ich beschreibe das mal, wie das bei mir ist. Da muss ich aber auch dann dranbleiben. Ich bin so jemand, der spontan so Gedankenassoziationen haben. Ich sehe irgendwas und eine Gedanke schießt mir durch den Kopf. Und so ist es manchmal, dass ich irgendwie so am Alltag so lebe und plötzlich kommt mir so ein Gedanke, jetzt schlag die Bibel auf und lies mal da drin. Und dann muss ich das tun. Und dann macht das auch Sinn, weil dann habe ich gerade ein Zeitfenster, dann passt es. Und ich muss mir das antrainieren, das zu tun. Und das ist meine Art, wie ich quasi in der Bibel lese und merke, dass auch Gott mir durch die Bibel Dinge erklärt, beschreibt, wie er ist. Er redet manchmal zu mir durch das, was in der Bibel steht. Und das passt viel mehr zu meiner selbst, so wie ich bin. Wenn du jemand bist, der sehr organisiert ist und sehr regelmäßig Dinge tut, dann mach das jeden Morgen von 7 bis 7:15 oder 7 bis 7:30 oder was weiß ich was. Schlag mal die Bibel auf, lies mal drin und versuch über das, was du da liest, mit Gott zu reden. Also da muss jeder sein Ding finden. Ich habe den Eindruck, dass die Leute heute immer mehr, wir haben eben von dieser rastlosen Zeit geredet, immer mehr planlos werden und diese regelmäßigen Dinge immer weniger auf die Reihe kriegen. Aber dann, wenn dir solche Ideen kommen, zum Beispiel wenn du dran denkst, oh, am Sonntag hat der Klaus irgendwas gesagt, jetzt hätte ich Zeit, ich schlag mal die Bibel auf. Ich schlag die gar nicht mehr auf. Ne? Ich nehme dann meinen Palm und guck da drin, weil da ist meine Bibel. Vielleicht bei dir auf dem iPod oder so oder auf dem iPhone. Also das ist ja egal. Aber für mich ist gar nicht so die Frage, da gibt es einen Punkt im Alltag, wo ich bete, wo ich die Bibel lese, weil das kriege ich nicht auf die Reihe. Für mein Ding ist, ich will das immer tun. Ich habe mir angewöhnt, so oft wie möglich, möglichst die ganze Zeit in meinem Kopf, in meinen Gedanken, mal laut, mal leise, mit Gott zu reden. Weil er ist immer da. Und wenn ich mal nicht mit ihm rede, weil ich rede ja auch nicht immer, keine Ahnung, mit den Leuten, die um mich rum sind, dann genieße ich aber, dass er da ist. Gestern bin ich nach Hause gefahren von der Hochzeit und habe Radio gehört und habe genossen, dass Jesus mit mir Radio gehört hat. War geil. Und dann ist mir irgendwas aufgefallen, dann kam irgendwie wieder so ein Radiospot über was weiß ich was. Ich gesagt, oh scheiße Gott, das kann doch gar nicht sein, dass sowas wieder passiert ist oder so. Oder dass ich ihm gesagt habe, wow, sehr cool, wir haben vor ein paar Wochen dafür gebetet, immer wieder habe ich da dir das gesagt, das mit diesem Bohrloch da, mit dem Öl, und jetzt ist es endlich dicht, jetzt lass es auch wirklich dicht sein. Einfach so, ja, nicht irgendwie, jetzt ist eine Zeit, jetzt muss ich irgendwie so, sondern ganz natürlich, so wie ich mit Menschen rede, mit Gott reden, und auch ganz natürlich immer wieder in der Bibel Dinge nachschlagen. Für mich ist es natürlich von daher easier, dass ich mich rein von meinem Job immer wieder mit der Bibel beschäftigen muss. Aber das wäre jetzt eine Ausrede zu sagen, okay, alle zwei Wochen schreibe ich eine Predigt in der Church Zone, das reicht so, Bibel lesen, das wäre ein totaler Quatsch. Es gibt so viel, was man da lernen kann. Also von daher, ich würde einfach Mut machen, find deinen Style, aber bleib dran, wenn du von Gott was lernen willst, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, weil die Bibel anscheinend das Ding ist, durch das Gott am meisten zu Menschen redet. Also Gott redet noch ganz anders. Im Gespräch so, wenn ich mit Frank rede, manchmal denke ich, oh, das könnte jetzt von Jesus sein. Also Gott hat ganz krasse, also der ist nicht festgelegt, der kann durch alles zu mir reden, ja. Aber die Bibel scheint das zu sein, wo, also die Bibel sagt die Dinge aus, die wir Christen glauben. Und von daher ist es wichtig, in diesem Buch immer wieder zu lesen. Denn ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen von so einem Typen, der gesagt hat, wenn du nichts weißt über den Glauben, wirst du nicht glauben. Glauben hat immer auch was mit Wissen zu tun. Wenn du nicht weißt, wer Gott ist, dass er, was ich eben gesagt habe, barmherzig ist, gnädig ist, endlos gut ist, dann wirst du das auch nicht glauben. Also es ist wichtig, was zu wissen. Von daher mache ich allen Leuten Mut, immer wieder in der Bibel zu lesen, aber eben so, wie es für ihn richtig ist, wie er es packt. Genau.
Okay, super. Danke, Klaus. Du bist auch bestimmt nachher noch da. Wenn einer noch weitere Fragen hat, können wir gerne auf ihn zukommen und einfach die stellen. Und
mir ist jetzt eine Sache wichtig. Wir haben jetzt ganz viel über Gott geredet, über Jesus geredet, über alles Mögliche. Mir ist es wichtig, dass ich jetzt mit Gott rede, weil das sind Ideen, Gedanken gewesen, die jetzt jeder mit nach Hause nehmen kann, das behält, was für ihn wichtig ist. Die Sonne ist übrigens gekommen, ne? Also wenn Gott sowas kann, kann auch. Nein. Und ich will jetzt einfach mit Gott reden, mit Jesus reden, weil mir das wichtig ist, dass diese Gedanken nicht verpuffen, nicht irgendwie plötzlich weg sind, sondern das, was für dich wichtig war, spontan jetzt, es war ja nicht vorbereitet, dass das auch in deinem Herzen weiter wächst, weiter die Gedanken in deinem Kopf sich drehen, du weiter fragst, dass da, wo du Gott noch nicht kennst, ihn findest, das kann ich nicht machen. Ich kann eben darüber reden, was ich meine, was richtig ist, was ich glaube, was wir im Projekt X versuchen miteinander zu glauben, aber das Glaube entsteht in deinem Herz, in deiner Seele, es kann nur Gott. Und deswegen bete ich jetzt, rede ich jetzt mit ihm. Genau. Jesus, Gott, Heiliger Geist, wir glauben, dass du ein Gott bist. Und es ist gar nicht schlecht, dass du dich in unterschiedlicher Weise irgendwie gezeigt hast. Vielleicht, wahrscheinlich, dass wir dich besser verstehen oder besser vorstellen können. Du bist eben wie ein Mensch, der bei uns lebt. So können wir uns das vorstellen mit Jesus. Du bist Gott, der diese Welt gemacht hat, wie auch immer. Deswegen bist du auch irgendwie der Vater dieser Schöpfung. Du bist irgendwie Gott, der in uns lebt. Und vielleicht bezeichnet das Heilige Geist. Alles das, was ich heute gesagt habe, das sind Ideen, das sind Gedanken. Und das wird aber keinen Glauben bewirken bei niemandem von uns hier. Weil ich kann keinen Glauben machen. Aber du kannst das. Und mein Wunsch ist, und das wünsche ich mir heute von dir, dass du jedem, der hier ist, erklärst, wer du bist. Und wer dich schon kennt, dass er dich mehr kennenlernt, dass er in der nächsten Woche ein Erlebnis hat, wo er dich spürt, dich erlebt, dich hört. Und derjenige, der nicht glauben kann, dass es dich gibt, ist ja auch total berechtigt. Dann ist mein Wunsch, dass der dich nächste Woche kennenlernt, weil irgendwas passiert, wo er weiß, das ist von Gott, das ist Gott. Ich finde es sehr genial, dass wir nie auslernen von dir. Und ich bin mal gespannt, wenn ich mal 80 Jahre bin. Ich würde gerne 80 Jahre werden, sage ich dir mal so. Ich bin gespannt, was ich dann von dir begriffen habe und wie ich dann damit umgehe, dass ich immer wieder noch neue Dinge von dir lerne. Danke, dass du nicht erklärbar bist oder nicht irgendwie ausschöpfend erklärbar bist, sondern dass du immer noch mal eine Seite hast, die neu ist. Und das ist gut, weil du bist Gott, du bist nicht ein Mensch. Danke, dass wir hier sein konnten, dass die Sonne rausgekommen ist, dass es echt chillig ist hier. Danke für die Leute, die das uns möglich gemacht haben, die Julia hier, die das Ding hier betreibt. Danke, dass wir solche Erlebnisse haben können. Und danke, dass wir Kirche, Gemeinde sein können. Ganz anders vielleicht wie andere. Nicht besser oder so, aber anders, dass es zu unserem Lifestyle passt. Danke, dass wir jetzt 2 Jahre unterwegs sind. Das ist erst sehr, sehr genial von dir, dass du das so gemacht hast. Und ich bin gespannt, was die nächste Zeit noch kommt. Genau. Und ich wünsche mir jetzt einfach, dass du mit uns in diesen Tag noch weitergehst oder uns begleitest, dass wir merken, jetzt nach Hause auf der Fahrt, du sitzt auf dem Beifahrersitz oder hinten oder so, dass es real wird einfach, dass du da bist. Amen.